Ich kenne keine geheime Finanzschule, wo alle Männer hingeschickt werden. Aber man denkt so, naja, ich lasse das meinen Mann machen, weil der kann das. Und es ist sogar noch so, dass wenn Frauen investieren, dass sie für sich privat besser investieren als Männer. Also Frauen erzielen tatsächlich eine höhere Rendite. Thema Finanzen niemals aus der Hand geben, weil damit gebe ich meine finanzielle Zukunft aus der Hand.
Herzlich willkommen zu Female Leadership on Air, dem Podcast für Frauen, die ihre Führungspersönlichkeit mehr einbringen und ihren beruflichen Weg mehr gestalten wollen. Heute geht es um ein Thema, was dich grundsätzlich nach vorne bringt, dir grundsätzlich Sicherheit gibt, dir grundsätzlich Standing und auch vor allen Dingen Selbstvertrauen und vielleicht auch Selbstbewusstsein gibt. Und das ist ein Thema, was wir immer wieder wirklich ganz, ganz vorne bei uns in den Kopf holen müssen, vor allen Dingen wir Frauen. Und das ist das Thema finanzielle Unabhängigkeit beziehungsweise vielleicht sogar finanzielle Freiheit. Dazu habe ich keine geringere zu Gast als Margarete Honisch. Du kennst sie mit Sicherheit. Sie ist Gründerin von Fortuna Lista, Bestseller-Autorin, Podcasterin ist sie auch und sie ist überhaupt eine der sichtbarsten Stimmen, wenn es um finanzielle Bildung und Altersvorsorge vor allen Dingen für Frauen geht. Sie hat eine Plattform, unter anderem sehr bekannt ist das Fortuna Lista Bootcamp. Damit begleitet sie Frauen auf ihrem Weg zu mehr finanzieller Unabhängigkeit, vor allen Dingen mit dem Fokus auf Investitionen natürlich. Und ich freue mich so, so sehr, Margarete, dass du da bist. Wir haben gerade reflektiert, dass wir uns schon mal in einem Podcast, hatte ich dich schon mal im Interview vor vielen, vielen Jahren, als ich noch einen anderen Podcast hatte. Und desto größer ist die Freude, dass wir daran anschließen, beziehungsweise einfach die Zeit nutzen, um das ein Update zu dem Thema auch zu geben. Herzlich willkommen.
Vielen lieben Dank, liebe Christi. Ich freue mich total, hier zu sein, dass wir uns auch mal wieder sehen und über dieses Thema auch sprechen können.
Bevor wir in das Thema einsteigen, würde ich ganz gern dich fragen. Also wir haben jetzt gerade Mitte Mai ist es schon fast. SAP hat Diversity-Programme und so weiter gecancelt. Was ist bei dir trotzdem vielleicht auch für ein Bild, wenn du an weibliche Führungskräfte denkst, an Female Leadership denkst, in all den Facetten? Was kommt dir da für ein Bild oder auch Gefühl?
Ich denke da ganz viel an Empathie tatsächlich, weil wenn ich jetzt an weibliche Führungskräfte denke, auch an die ich hatte, auch so wie ich selbst führen möchte, dann spielt das Thema Empathie eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und man hat ja immer so auch dieses Bild oder Vorurteil, naja, Frauen sind ja so weich und beim Führen Männer so hart. Und ich finde halt einfach, Frauen können, glaube ich, schon oft besser mit Menschen umgehen, verstehen auch besser vielleicht, was dahinter steckt, wenn eine Aufgabe nicht gut erfüllt ist, dass es da vielleicht noch andere Themen gibt und so weiter. Und ich finde eigentlich dieses Female Leadership, genauso wie Female Finance, eigentlich gehört das abgeschafft, weil wir eigentlich dafür sorgen müssen, dass wir das Beste aus beiden Welten zusammenbringen und es nicht mehr dieses Männliche und Weibliche gibt, sondern dass wir einfach sagen, das ist eigentlich so der richtige Weg, so sollte es sein. Und da gibt es halt von beiden Seiten Stärken und natürlich auch Schwächen, die damit einfließen.
Ja, spannende Schnittmenge, die du ansprichst, weil ja auch gerade das Thema Börse oder auch Aktien, ETFs, ist ja auch sehr stark männlich, vielleicht gerade nicht mehr so doll, aber es ist immer noch männlich dominiert oder auch das Bild oft natürlich
wahnsinnig,
da.
Wahnsinnig, ja.
Und genauso ist es ja auch gerade, wenn wir an Führungskräfte denken. Jetzt bist du wirklich schon sehr, sehr lange in dem Thema wirklich auch beruflich aktiv, sehr, sehr erfolgreich. Ich habe es gerade angekündigt auch nochmal. Trotzdem, in der Regel gab es wahrscheinlich irgendwann mal einen Auslöser, der in dir gesagt hat, so geht's irgendwie nicht weiter. Was war es bei dir?
Ja, also es ist bei mir jetzt 13 Jahre her, da war ich 27 und das war so die Phase nach dem Studium. Ich hatte das erste Geld verdient und für mich war das so gefühlt wahnsinnig viel Geld. Es war nicht viel Geld, aber es war so wahnsinnig viel Geld. Davor gab es Phasen, da habe ich irgendwie von Toastbrot mit Käse gelebt und wirklich wenig Geld gehabt, aber es war für mich auch okay. Ich glaube, mit Mitte 20 kann man sowas auch emotional, mental gut wegstecken, hat man auch andere Prioritäten und andere Dinge, die wichtig sind. Aber dann mit 27 habe ich mir gedacht, wie kann das sein, dass ich jetzt eigentlich 40 Stunden die Woche arbeiten gehe, teilweise weitaus mehr, mir da wirklich sozusagen, wirklich viel gearbeitet habe, meine ganze Energie da reingesteckt habe und dann das Geld, was ich verdient habe, komplett ausgegeben habe. Und ich war aber nicht glücklich über diesen ganzen Konsum. Also ich saß in meiner Wohnung, habe mich umgeschaut und dann irgendwie so die ganzen Klamotten, die da rumlagen, das ganze Zeug. Und wie habe ich mir gedacht, so, das macht mich doch gar nicht glücklich und irgendwie muss da doch mehr gehen. Und irgendwann kam dann auch noch ein Anruf von einer Freundin, die erzählt hat so, ja, wir bauen jetzt. Und ich habe mir gedacht, ja krass, die ist ja finanziell auf einer ganz anderen Ebene, die lebt in einer ganz anderen Welt als ich und kann jetzt auch noch ein Haus bauen, während ich hier mein Dispo von Monat zu Monat ziehe. Und dann das war so für mich der Aha-Moment. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich will jetzt lernen, wie kann ich mein Geld besser sparen, wie kann ich es auch vermehren. Da war für mich auch schnell klar, ich will es investieren. Mhm. Und da habe ich auch schnell dann Seminare besucht, war meist die einzige Frau unter Männern, aber wollte dann wirklich wissen, ja, wie es geht und wie ich das jetzt so anstellen kann.
Wow, vor 13 Jahren, krass, ja. Und würdest du sagen, hat sich das, wenn du so ein Stück weit auch zurückblickst und vielleicht auch jetzt anschaust, gibt es so Glaubenssätze bei Frauen, die sich komplett gehalten haben, die sich immer noch nicht geändert haben, so über die 13 Jahre? Und oder gibt es was sich vielleicht schon ein bisschen gelöst hat und andere sind vielleicht dazugekommen? Was erlebst du da auch, was so ein bisschen limitierende, vor allen Dingen Glaubenssätze auch angeht?
Also der häufigste, den ich immer höre und der betrifft, glaube ich, ganze Gesellschaftsschichten, ist, über Geld spricht man nicht. Mhm. Das ist etwas, was unsere Teilnehmerinnen uns oft sagen und wir machen halt immer so eine Übung, wo wir dann versuchen herauszufinden, warum denn nicht? Ne? Was denkst du, wovor hast du Angst? Und es kommen eigentlich immer zwei Antworten. Angst vor Scham, weil man weniger Geld hat als andere, oder Angst vor Neid, weil man weiß, man verdient vielleicht mehr als andere, also als die engsten Freundinnen oder die Kolleginnen und so weiter. Und ich glaube, da ist einfach das Problem, dass wir grundsätzlich als Gesellschaft Geld zu sehr mit dem menschlichen Wert gleichsetzen. Also wer viel Geld auf dem Konto hat, der ist halt wer, ne? Der kann halt was. Und das hat natürlich überhaupt nichts damit zu tun, was wir für einen Charakter haben, was wir für ein Mensch sind. Also von daher muss sich das, glaube ich, sehr stark lösen, und zwar gar nicht so vom Individuum, sondern von der Gesellschaft, dass wir aufhören zu denken, wenn ich viel Geld habe, dann habe ich was erreicht, dann habe ich es geschafft, dann bin ich eine tolle Person. Und wenn ich wenig Geld habe, weil ich wenig Geld verdiene, bin ich eine Versagerin. Das ist halt einfach so ein grundsätzliches Problem. Und mir fällt dann aber auch wieder auf, das stimmt auch gar nicht. Über Geld spricht man nicht, oder die Menschen sprechen ungern über Geld. Ich war gestern erst bei meiner Kosmetikerin, da war eine Vertretung, die ich noch nie vorher gesehen habe, hat sie mich gefragt, was ich mache. Dann habe ich erzählt, so ja, ich bringe Frauen bei, wie sie ihr Geld investieren können. Und dann hat sie mir direkt ihre Zahlen auf den Tisch gelegt, ja, dass sie jetzt irgendwie eine größere Menge Geld hat, was sie damit machen könnte. Und dann haben wir angefangen zu diskutieren und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, die Menschen wollen eigentlich gerne über Geld sprechen und auch Frauen. Man hat bloß immer Angst davor, wie reagiert die andere Person? Komme ich schlecht rüber, wenn ich über Geld spreche? Und meine persönliche Erfahrung aus den 13 Jahren ist, jeder und jede möchte eigentlich gern über Geld sprechen, aber man traut sich nur nicht. Also vielleicht da der Tipp, einfach mal das Thema irgendwie im Freundinnenkreis oder so mal anbringen.
Oh, das ist ein wichtiger Hinweis, vor allen Dingen, weil wir denken ja oft so in unserem Kopf, oh Gott, was denken bloß die anderen? Aber wenn wir uns bewusst machen, der andere denkt ja in dem Moment auch, oh Gott, was denken bloß die anderen? Dann sind wir ja auch wieder beide gleich, ja, und haben die gleichen Bedürfnisse und können hoffentlich damit ein bisschen lockerer umgehen. Und ich glaube, da hat sich auch in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen was getan, sicherlich auch mit deiner Arbeit. Aber gleichermaßen sitzt es noch total fest, gerade wenn wir uns eben die Organisationen noch angucken und wie immer noch mit Transparenz von Gehältern und so weiter und auch diesen Scheren von, ne, wie viel dann eben die CEOs, die Vorstände und so weiter verdienen, mhm, und dann aber die Intransparenz in die anderen Bereiche. Gerade auch Führungskräfte sind dann natürlich sehr betroffen, was so Intransparenzen angeht.
Vom 2. bis 6. Juni findet unsere kostenfreie Female Leadership Week statt. 5 Tage und 5 Strategien erwarten dich, um deine Führungspersönlichkeit speziell zum Thema Grenzen setzen zu stärken. Erhalte jeden Tag direkt in dein Postfach ein kurzes Power-Video von mir und dazu ein passendes Worksheet. Registriere dich jetzt, geh in die Shownotes und klicke auf den Link und sei dabei.
Und gibt's einen Glaubenssatz, wo du merkst, der ist so krass hartnäckig, da erlebst du es vielleicht sogar auch bei dir, dass er bei dir sogar manchmal nochmal wieder hochkommt. Gibt's sowas bei dir?
Ja, also bei mir, womit ich lange gearbeitet habe oder womit ich lange gehadert habe, war dieses, überhaupt diese Vorstellung, ich werde mal genug Geld haben oder viel Geld haben. Das erlebe ich auch bei vielen anderen Frauen. Bei mir liegt es halt daran, ich habe einen Migrationshintergrund, komme aus einer Arbeiterfamilie. Also ich war bei uns auch die Erste, die Abi gemacht hat, die Erste, die studiert hat, die Erste, die ein Unternehmen gegründet hat. Als ich erst selbstständig gemacht habe, dann ein Unternehmen gegründet. Und also diese Vorstellung irgendwie, dass man auch mal selbstständig sein könnte, dass man mal ein Unternehmen haben könnte. Ich als so normaler Mensch, als so eine normale Person, das war schon mal unvorstellbar. Oder auch mal dieses, naja, ich habe vielleicht wirklich mal finanzielle Unabhängigkeit, dass ich mal irgendwie vielleicht auch mal 2 Monate Pause machen kann, wenn ich wollte. Will ich tatsächlich nicht, aber es ist gut zu wissen, dass man es könnte. Also das war für mich früher unvorstellbar und einfach dieses, ich werde mal viel Geld haben, hätte ich mir niemals so vorstellen können. Und viel ist dann natürlich immer so in Relation gesetzt. Aber das ist etwas, was ich auch vor allem in unserer Teilnehmerin erlebe, dass sie dann sagen, ich werde ja nie genug haben, ich werde ja nie wohlhabend sein. Das ist einfach so ein Mindset ist, was einen sehr stark prägt. Und dementsprechend verhält man sich ja auch, ne? Also wenn ich dann diesen Glaubenssatz habe, wozu soll ich denn anfangen zu sparen, wozu soll ich investieren, wenn es ja eh am Ende nicht klappt, wenn das ja eh nicht funktionieren wird, weil ich werde ja nie viel Geld haben, wozu soll ich mir überhaupt die Mühe machen? Also und das sind eben dann diese limitierenden Glaubenssätze, wo du schon gar nicht in eine Handlung kommst, weil dich das so festhält. Und dann ist ja noch so das Problem, dass diese Glauben, wir glauben ja, das ist wahr. Das, was wir denken, das ist ja wahr, ne? Das ist ja die absolute Wahrheit. Und wenn dann irgendetwas passiert, dann sammeln wir immer Beweise dafür. Also das heißt, wenn ich denke, ich werde nie genug Geld haben oder ich kann nicht gut mit Geld umgehen und jetzt bin ich am Ende des Monats im Dispo, dann habe ich wieder einen Beweis. Ja, wusste ich doch, ich kann nicht gut mit Geld umgehen, da ist jetzt wieder mein Beweis, es klappt ja sowieso nicht. Und das ist halt einfach so ein Problem oder auch so eine Arbeit, von der man sich so lösen muss, also eine Arbeit, die man machen muss, um sich von diesen Glaubenssätzen zu lösen. Und das braucht natürlich echt viel Zeit und das darf man nicht unterschätzen, dass man da wirklich aktiv dran arbeiten muss.
Total wichtig. Und ich hatte das vor kurzem so, dass also eher auf meinen Bereich bezogen, aber wir waren im Skiurlaub und wir saßen dann so irgendwie in diesen typischen Hütten draußen, was war relativ warm und dann kam so eine Familie angefahren, Vater, Mutter, Kind, ja, so dann 3 Kinder dazu und mein Gedanke, und da musste ich mich wirklich, deswegen spreche ich den aus, weil bei mir kommen so Sachen auch immer wieder mal hoch, war, der muss ja viel verdienen, wenn die hier zu dritt mit 3 Kindern Skifahren. Also ich habe voll bezogen, dass er viel verdient, anstatt irgendwie das Klischee, also anstatt drüber nachzudenken, ob sie vielleicht auch stark verdient. Also diese Klischees, dass der Mann ja immer mehr verdient, auch das ist ja etwas, was natürlich auch in das eigene Geldverhalten mit reingeht, weil wir einfach diese alten Prägungen natürlich auch haben, diese Sozialisierung. Mhm.
Ja, absolut. Und das zeigt sich zum Beispiel auch innerhalb von Partnerschaften auch, dass Frauen dann oft die Finanzen dem Mann überlassen, ne? Weil er ist ja derjenige, der mehr verdient. Männer kennen sich ja besser mit Finanzen aus. Und das ist so stark in uns geprägt. Und ich meine, ich weiß nicht, warum so viele das denken. Ich kenne keine geheime Finanzschule, wo alle Männer hingeschickt werden. Aber man denkt so, naja, ich lass das meinen Mann machen, weil der kann das. Und wir hatten gestern erst mit Teilnehmerinnen auch so eine Session, wo dann ganz viele gesagt haben, dass sie ihm auch festgestellt haben, danach der Bankberater, der kennt sich gar nicht besser aus als ich tatsächlich. Oder auch, naja, mein Partner hat sich bis jetzt drum gekümmert, dann habe ich festgestellt, der hat eigentlich auch keine Ahnung. Aber irgendwie überlässt man das den Männern, weil wir denken, naja, die werden es schon irgendwie gut machen. Aber wie gesagt, die wissen es auch nicht unbedingt besser. Und es ist sogar noch so, dass wenn Frauen investieren, dass sie für sich privat besser investieren als Männer. Also Frauen erzielen tatsächlich eine höhere Rendite, weil sie nicht so sehr zocken tatsächlich, weil sie nicht denken, ah, ich weiß mehr als alle andere, ich kaufe jetzt eine Aktie und alle anderen haben noch nicht gecheckt, was das für eine tolle Aktie ist. Während Frauen da eher so in ETFs gehen, in breit diversifizierte Fonds, also dann sagen, ich versuche jetzt nicht besser zu sein als alle andere, sondern ich bin da so ein bisschen demütiger und bin dann mit einer durchschnittlichen Rendite zufrieden und damit machen die am Ende auch die bessere Rendite. Und um das jetzt auch nochmal in so einen beruflichen Kontext zu bringen, da gibt es auch viele Studien, die zeigen, dass gemischte Händlerteams, also wo Händler und Händlerinnen gemeinsam oder Fondsmanager und Fondsmanagerinnen gemeinsam an einem Produkt arbeiten, dass die am erfolgreichsten sind. Also wo man diese männliche und die weibliche Sichtweise hat, dass das am Ende am besten funktioniert. Von daher also auch mein Tipp an alle, die zuhören, Thema Finanzen niemals aus der Hand geben, weil damit gebe ich wirklich meine finanzielle Zukunft aus der Hand. Ich muss immer auch wissen und verstehen, was mit meinem Geld gemacht wird, was mit dem gemeinsamen Geld passiert, wo es überhaupt ist. Auch das wissen ja allein schon viele nicht. Und dann am besten als Paar auch mal gemeinsam bei einem Glas Wein abends hinsetzen und einfach sagen, was sind eigentlich unsere finanziellen Ziele? Wo liegt das Geld? Was wollen wir erreichen? Was sollen wir da noch sparen, investieren? Was wollen wir machen? Also es kann auch für ein Paar ein tolles Thema sein.
Ja, und wir hatten das vor kurzem gerade, dass so dieser Tipp auch gerade für deinen beruflichen, aber natürlich auch für deinen finanziellen Weg, so, sollte das auf jeden Fall vor der Hochzeit besprochen werden.
Ja.
Sonst, ich weiß gar nicht, ich hatte irgendwo eine Geschichte gehört, dass der Mann sich geweigert hat, darzulegen, wie viel er verdient vor der Hochzeit. Und dann meinte irgendeiner auch, ja, dann würde ich ihn nicht heiraten. So, so ist es nicht paradox, dass wir diese Transparenz gar nicht erst mit reingehen?
Das finde ich Wahnsinn. Also, ich meine, das ist für dich schon eine Vertrauensfrage,
Voll.
ob man das weiß oder nicht. Und natürlich geht es ja auch darum, egal ob ich heirate oder eine Beziehung eingehe, ich muss doch irgendeine Art von Vorstellung haben, wie sieht denn unser gemeinsames Leben aus? Machen wir Urlaub, weiß ich nicht, irgendwo an der Ostsee oder können wir nach Mallorca fliegen oder sind es die Malediven? Wie sieht es aus, wenn wir zusammenziehen? Was können wir uns da leisten? Wie leben wir? Also das fängt ja an wirklich im Alltag. Wo gehen wir einkaufen? Ne, wovon ernähren wir uns? Also das sind ja so grundsätzliche und grundlegende Fragen, die da einfach darüber entscheiden, wie sieht mein Alltag aus, aber eben auch, wie sieht mein Jahr aus, wie sieht meine Zukunft aus? Absolute krasse Red Flag für mich. Also finde ich unglaublich. Und ich finde es aber auch tatsächlich genauso schlimm, wenn eben auch nur eine Person, die sich um die Finanzen kümmert und nur weiß, was damit passiert. Das finde ich auch genauso schlimm. Ich habe das auch mal erlebt, dass eine unserer Teilnehmerin, die wollte eben unseren Kurs buchen und hat sich zu ihrem Mann gesagt, so ja, ich mache jetzt das Bootcamp. Und seine Antwort darauf war, warum willst du das denn machen? Willst du dich etwa scheiden lassen? Also er hat direkt gedacht, wenn sie finanziell unabhängig sein will, dass sie das nur macht, um sich scheiden zu lassen. Und da sieht man auch Geld, was das für ein mächtiges Werkzeug ist, wenn das nur in einer Hand liegt, ne? Weil dann bin ich einfach fremdbestimmt. Insbesondere als Frau. Dann habe ich keine Selbstbestimmung. Dann bestimmt jemand anders über mich. Und deswegen ist das so wichtig, einfach zu sagen, ich habe mein eigenes Geld und ich weiß, was mit unserem gemeinsamen Geld auch passiert.
Ja, das ist so ein wichtiger Punkt, weil du ja, ich weiß, du kennst die Statistik mit Sicherheit, aber wie viele Frauen, hauptsächlich Frauen, auch in einer Beziehung und auch in einer Familie bleiben und sich nicht trennen eben, weil sie in einer finanziellen Abhängigkeit sind und sich das nicht leisten können, jetzt diese Trennung und auch das Haus teilen oder andere finanzielle, überhaupt das Leben auf dem Niveau weiterzuleben zu können. Und das finde ich immer so erschreckend, dass man in dieser Situation ist und weiß, man hätte, ein paar Optionen sind gerade nicht möglich. Was, also ganz furchtbar für mich, der Gedanke.
Absolut, da kenne ich auch viele Fälle. Also ich wohne in München, da kenne ich auch viele Fälle aus dem Freundes- und Bekanntenkreis, wo Paare sich getrennt haben und zusammen wohn geblieben sind, weil es nicht anders geht und dann noch ein Jahr weiter wohn geblieben sind. Und ich meine, haben dann andere schon teilweise andere Menschen gedatet. Also diese Vorstellung allein ist auch furchtbar. Und ich muss auch sagen, aus eigener Erfahrung, bei mir war es zum Beispiel so, ich bin erst nach, ich glaube, 5, 6 Jahren mit meinem Partner zusammengezogen, weil ich sicher gehen wollte, dass wenn wir zusammen wohnen und wenn wir uns trennen, dass ich mir danach auch eine Wohnung leisten kann für mich alleine, die sozusagen meinen Wünschen und meinem Lebensstil entspricht. Und ich hatte damals eine sehr günstige Wohnung in München und er hatte einen, der wir auf jeden Fall beide hätten zusammen wohnen können. Das war klar, aber es war auch klar, wenn ich da einziehe und wenn irgendwas passiert, dann bin ich diejenige, die ja wieder auf der Straße sitzt. Und so habe ich wirklich 5, 6 Jahre gewartet, bis ich dann wusste, okay, ich verdiene jetzt genug. Wenn irgendwas ist, wenn wir uns nächsten Monat trennen sollten, dann kann ich wieder genau da zurück mit dem gleichen Lebensstandard in der gleichen Ecke so eine Wohnung haben, wie ich sie momentan habe oder sogar noch besser. Und dann bin ich da eingezogen. Ist mittlerweile auch wiederum 6 Jahre her, also eine gute
Also,
Entscheidung. Aber also da sieht man
ja.
halt einfach, man muss sowas auch mitdenken. Und ich finde das auch nicht unromantisch, sondern es ist halt einfach realistisch zu sagen, okay, was passiert denn im Worst Case? Wie bin ich abgesichert? Und das heißt ja nicht, dass man sich trennen möchte. Das heißt einfach nur, dass man auch an sich selbst denkt.
Total. Und ich finde auch da, also bei mir zum Beispiel so was ist, wenn mein Mann irgendwie was passieren würde, ja, könnte ich so weiterleben? Also unabhängig jetzt davon, dass das natürlich einfach ne, eine blöde, eine unang also eine schwierige Situation. Ich weiß vielleicht
Ja.
noch nicht mal diese Worte dafür, weil ich es mir gar nicht vorstellen mag. Aber auch sowas finde ich, wir sind ja so gut, Worst-Case-Szenarien auch im Beruf durchzugehen, ja. Warum versuchen wir es nicht zumindest auch für Finanzen zu machen? Um vor allen Dingen, was du ja auch als Beispiel gerade gebracht hast, daraus zu lernen, was brauche ich, damit ich beim Worst Case ganz gut damit zurechtkomme.
Ja.
Und deswegen finde ich sich diese Fragen regelmäßig zu stellen und wirklich mal genauer hinzugucken. Und am Ende des Tages tut es ja nicht weh. Es tut ja doch nur weh, wenn es dann schief geht, ja. Und das ist so schade, dass wir das eben oder viele sich das einmal vorsichtig hinschieben. Jetzt habe ich so ein bisschen manchmal so die Erfahrung, dass gerade, du hast es auch angesprochen, zum einen, dass man Männern unterstellt, sie hätten ja, sie würden sich besser mit Geld auskennen. Und dann gibt es natürlich manchmal noch so ein bisschen das Phänomen, wenn ich eine gewisse Karriere mache. Ja, dann wird ja auch oft unterstellt, naja, die kennen sich bestimmt mit, die kümmert sich bestimmt oder er kümmert sich bestimmt auch genug ums Geld, dass man so ein bisschen auch Erfolg automatisch mit dem Umgang mit Geld verknüpft. Und das ist ja leider auch überhaupt nicht so. Und deswegen würde ich ganz gern da auch so ein bisschen, vielleicht habt ihr da Erfahrung auch gerade mit eurer Arbeit im Bootcamp. Was erlebst du da vielleicht auch für Beispiele, gerade wenn ich vielleicht tatsächlich eigentlich vermeintlich verdiene, bin vielleicht in einer Führungsposition, habe vielleicht auch schon eine Senior-Position und gleichermaßen habe ich mich vielleicht trotzdem nicht genug um die Altersvorsorge gekümmert. Das erlebe ich sehr oft bei Angestellten tatsächlich, weil sie gar nicht so weit denken, das Gehalt kommt ja jeden Monat. Da sind ja große, große Fallen auch da, zumindest den Lebensstandard zu halten.
Ja, absolut. Also das zieht sich durch alle Einkommensschichten. Das muss man wirklich ganz klar sagen. Wir haben so viele verschiedene Frauen bei uns schon gehabt, jeglichen Alters und auch Frauen, die als Erzieherin gearbeitet haben, super wichtiger Job, aber wir wissen alle, nicht wirklich gut bezahlt, oder Sozialarbeiterin hatten wir auch schon. Wir hatten aber auch schon ganz viele Ärztinnen, Architektinnen, neulich erst eine Richterin. Also von daher wirklich auch selbstständige Unternehmerin, also eigentlich alles dabei. Der Irrglaube ist zum einen, genauso wie du sagst, man verdient gut und man denkt sich, naja, es wird schon irgendwie reichen, weil viele in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, die eben fest angestellt sind. Und da denkt man sich, ich verdiene ja gut, dann bekomme ich später auch viel Rente. Das Problem ist, was viele nicht wissen, dass die gesetzliche Rente nach oben hin gedeckelt ist. Das heißt, wenn ich jetzt heute in Rente gehe, egal wie gut ich vorher verdient habe, auch wenn ich 45 Jahre lang 100.000 Euro verdient habe, dann bekomme ich nicht mehr als etwa 3.000 Euro Bruttorente. Und davon muss ich auch noch Steuern bezahlen, Sozialversicherungsbeiträge. Das heißt, es wird vielleicht zum Leben reichen, dass ich davon meine Miete zahlen kann, je nachdem, wo ich lebe, dass ich dann vielleicht noch Lebensmittel davon bekomme, aber meinen Lebensstandard halten, den ich vorher vielleicht gewohnt bin mit 5.000, 6.000 Euro netto, das ist davon ganz, ganz weit entfernt. Und deswegen muss man auch verstehen, dass wirklich jede Person und jeder Mensch eine Rentenlücke hat, weil das einfach das System ist so ausgelegt, dass man sich auch selbst drum kümmert. Dass man da auch so, also auch selbst sich absichert, auch selbst investiert. Investitionen gehören auch zum Rentensystem bei uns in Deutschland dazu. Und das erkennen viele auch sehr spät. Und was ganz tragisch ist, wir haben auch viele Frauen, die dann so Mitte 50 sind ungefähr, die ihr Leben lang selbstständig waren und die sich nie um ihre Altersvorsorge gekümmert haben. Und da muss man sagen, hilft am Ende tatsächlich einfach nur länger arbeiten. Also der Rente mit 67 ist dann einfach nicht möglich, weil ich muss mir einfach einen Puffer aufbauen.
Ja, das ist krass. Und da müssen wir wirklich und das macht ihr ja sehr aktiv, wirklich auch dem Ganzen ins Gesicht blicken. Und wo erlebst du denn auch, also ihr macht das natürlich durch das Bootcamp, aber grundsätzlich muss ich ja erstmal merken, okay, ich habe eine Rentenlücke, habe ich ja nie drüber nachgedacht. Jetzt komme ich dann zu euch. Aber rein theoretisch, wo findest du, muss man eigentlich viel mehr ansetzen? Also klar, Bildung in Schulen und so weiter ist ein Punkt, aber wo gibt es noch Schnittmengen, um da reinzukommen, dass wir wirklich auch mal aufklären, was das Rententhema angeht?
Also eine Möglichkeit wäre das zum Beispiel über Unternehmen zu machen, ne? Über den Arbeitgeber zu machen, da besser zu informieren. Das passiert momentan in der Art und Weise, dass Versicherungen an die Arbeitgeber und Unternehmen herantreten und dann natürlich versuchen, ihre Produkte zu verkaufen. Und die klären auf, aber gleichzeitig verkaufen die halt ihre Produkte, die halt auch nicht immer gut sind. Also das Thema Riester, ich bin absolut kein Fan von Riester. Also ich finde das einfach furchtbar. Für mich ist das eine Subventionierung, eine staatliche Subventionierung von Versicherung und nichts anderes. Und mittlerweile sind sich da wirklich so viele Experten und Expertinnen sicher, dass diese Variante einfach nicht funktioniert hat. Aber es ist halt einfach für die ganzen Versicherer wahnsinnig attraktiv. Deswegen, ich glaube, man müsste da wirklich über Unternehmen gehen, über Arbeitgeber gehen und ich finde auch der Staat, der müsste das Thema auch attraktiver gestalten, weil ganz ehrlich, wer hat sich schon mal diese Renteninformation durchgelesen? Da steht ja eigentlich alles drin, was wir wissen müssen auf diesen zwei Seiten, aber kein Mensch hat auch Bock, sich hinzusetzen und diese zwei Seiten sich anzuschauen mit diesem Kleingedruckten. Man könnte das auch alles mal ein bisschen moderner, informativer gestalten, sodass ich die Leute aktiv informiere, aber nicht so einen Behördenbrief habe, weil da steht alles drin. Da steht drin, dass ich privat vorsorgen müsste. Da steht schwarz auf weiß, die Rente wird nicht reichen, ich habe eine Vorsorgelücke, ich muss selbst vorsorgen. Also das heißt, wir werden eigentlich alle jedes Jahr informiert, zumindest die, die in die Rentenversicherung einzahlen. Dann steht da auch noch drin, es gibt eine Inflation. Das heißt, dass die Summe, die da draufsteht, die ich natürlich später nicht bekomme, sondern die verliert an Wert. Plus es steht auch drin, dass es nur der Bruttobetrag ist und ich davon auch noch Versicherung zahlen muss und Steuern zahlen muss. Letztendlich steht das da alles drin. Aber kein Mensch hat Lust, sich das durchzulesen. Also ich finde, da müsste man auch ansetzen.
Okay, das heißt, jeder guckt sich wirklich mal dezidiert, auch wenn er nicht attraktiv aufgebaut ist, seinen Rentenbrief an. Die Renteninformation, die man regelmäßig bekommt, um auch da wirklich nochmal für sich ganz klare Botschaften mitzunehmen. Jetzt wollen wir natürlich irgendwie da raus. Ja? Es ist, wie es ist, das System. Und wir, viele von uns, also je nachdem, in welchen Jahren wir auch geboren sind, werden wir vielleicht noch irgendwie einigermaßen vielleicht was bekommen, vielleicht aber auch irgendwie gar nichts mehr. Oder es sieht einfach nicht gut aus. Was kann ich machen? Ja, gerade ihr macht ja gerade auch das Thema Investitionen mit unter anderem ETF. Wo setzt ihr an?
Vielleicht noch ganz kurz dazu, weil viele werden noch was bekommen, manche nicht. Da hat die IFO eine Berechnung gemacht, also alle, die aktuell unter 42 Jahre alt sind und in die Rentenversicherung einzahlen, die also gesetzlich versichert sind, die werden nicht mehr rausbekommen, als sie eingezahlt haben. Das heißt, die zahlen eigentlich drauf. Also das Geld, was man eingezahlt hat in die Versicherung, so viel erhält man Zeit des eigenen Lebens nicht mehr zurück. Das muss man sich halt einfach mal vergegenwärtigen und da ist jetzt gar nicht Inflation und sowas noch mitbedacht. Das heißt, ja, ich muss auf jeden Fall privat vorsorgen. Viele fangen dann an mit einer Immobilie. Ich persönlich sehe das ein bisschen problematisch, weil wenn ich eine Immobilie habe, ist per se überhaupt nichts Schlechtes, ganz im Gegenteil, aber ich setze dann alles auf eine Karte. Das heißt, mal angenommen, mit dieser Immobilie ist mal irgendetwas, da wird eine Schnellstraße daneben gebaut, da zieht unten irgendein Restaurant ein, was schlimme Gerüche hat, ich kriege die Wohnung nicht vermietet. Es gibt so viele Dinge, auf die ich überhaupt keinen Einfluss habe, die den Wert meiner Immobilie schwächen können. Und natürlich muss ich auch beachten, dass ich bei einer Immobilie, gerade wenn ich die 20, 30, 40 Jahre für die Altersvorsorge halten will, irgendwann auch noch Geld nachschießen muss, weil dann müssen auch Sachen repariert werden. Deswegen würde ich davon abraten, eine Immobilie als ersten Schritt bei der Altersvorsorge zu machen. Ich würde wirklich erst empfehlen, an den Kapitalmarkt zu gehen, weil da kann ich breit streuen, da kann ich in verschiedene Aktien investieren, in ETFs investieren, kann auch in Anleihen investieren, also kann mich da wirklich breit aufstellen, entsprechend meines eigenen Risikoprofils, also so viel Risiko eingehen, wie ich möchte oder so wenig, wie ich möchte. Und habe da über viele Jahre betrachtet auch echt gute Renditen. Der DAX allein, der hat über 20, 30 Jahre pro Jahr im Durchschnitt mehr als 8% Rendite gemacht. Und das sind auch schon die ganzen Crashs und Krisen mit eingerechnet, wie Corona, wie Finanzkrise und so weiter. Von daher, wenn ich langfristig denke und wirklich 20, 30 Jahre bis zur Rente habe, dann ist der Kapitalmarkt überhaupt nicht risikoreich, sondern meiner Meinung nach die beste Möglichkeit, um da wirklich den ersten Schritt Richtung Altersvorsorge auch zu gehen.
Ja, diese Schwankung hat man jetzt ja gerade auch wieder mit Trump unter anderem mitbekommen. Und da war ja auch große Welle. Du hast das mit Sicherheit noch mehr mitbekommen oder auch dazu Frage-Antwort stehen dürfen. Und das sind ja immer so ein bisschen diese Wachrüttler. Wie gehe ich jetzt eigentlich damit um? Wie gelassen bin ich dann eigentlich damit? Und ich glaube, da gebt ihr ja auch sehr, sehr viel durch das Fortuna-Lester Bootcamp mit, dass das einfach dazugehört, damit umzugehen und dass das einfach zu diesen Schwankungen gehört, aber dass es trotzdem steigend ist, ne, über die Jahre und dieses Gefühl, sich einfach mitzunehmen.
Absolut. Also allein, wer jetzt mutig war vor einem Monat und investiert hat, da, als die Kurse abgestürzt sind, der hat beim MSCI World mittlerweile innerhalb von einem Monat eine Rendite von über 10% gemacht. Ja, also absoluter Wahnsinn. Und ja, wie du sagst, es ist sehr volatil, es ist momentan auch viel Verunsicherung am Markt. Das wird sicherlich auch die nächsten 3,5 Jahre meiner Meinung nach so weitergehen, weil wir haben da irgendwie so ein Riesenbaby einfach im Weißen Haus sitzen, was jeden Tag sich neu entscheidet und die Märkte einfach zum Umstürzen bringt. Aber ich kann es halt auch positiv nutzen für mich. Also ich kann dann auch sagen, okay, das ist jetzt für mich vielleicht ein guter Einstiegszeitpunkt. Wichtig ist genau diese ganzen Kurseinbrüche mit einzuberechnen. Also es ist nicht super optimistisch, denke, der DAX hat letztes Jahr über 20% Rendite gemacht, der MSCI World hat letztes Jahr über 20% Rendite gemacht, das Jahr davor übrigens auch. Das wird bestimmt so weitergehen und rechne mit 20% Rendite. Das wird nicht passieren. Also muss ich auch allen sagen, jetzt anfangen wir uns zu investieren. So viel ist es nicht, aber man kann tatsächlich bei Aktienfonds, bei Aktien-ETFs langfristig mit 7-9% Rendite rechnen tatsächlich.
Ja, und das ist ja etwas, was ich in anderen Bereichen ja kaum hinbekomme. Ja, vor allem mit dieser Prognose, die über die Langfristigkeit dann natürlich auch gegeben ist und vor allen Dingen auch nochmal diesen Unterschied zu machen. Immobilie, gerade auch was das Thema Eigenbedarf angeht, ja, da nochmal vielleicht anders zu differenzieren, weil das kann mir natürlich irgendwann auf die Füße fallen. Und da kennen wir alle Beispiele, ehrlicherweise, im Bekannten- oder auch Familienkreis, die darauf gesetzt haben, dass das ihre Altersvorsorge ist. Aber wie du sagst, da haben sich die Umstände verändert, Mülldeponie in der Nähe oder was auch immer. Und schon verändert sich eine ganze Menge. Und deswegen ist das auch ja das, was ihr immer wieder appelliert, auch zu diversifizieren, sowohl natürlich auch im Rahmen der ETFs, so nehme ich es zumindest oft bei euch auch wahr, als eine Botschaft, aber natürlich sonst auch zu gucken, wo kann ich Altersvorsorge breiter betreiben und mich eben nicht nur auf ein Pferd, sei es die Rente, die klassische Rente setzen oder eben das Oldschool, die Oldschool-Empfehlung, nur sich irgendwie mal eine Immobilie da einziehen und dann wird das schon. Das reicht natürlich am Ende des Tages einfach nicht mehr aus oder ja, die Zeiten haben sich ganz klar verändert. Du hattest vorhin gesagt, gerade wenn vielleicht auch gemischte Teams solche Funds, glaube ich, dann gestalten oder, ne? Woran erkenne ich sowas zum Beispiel? Wenn ich jetzt sage, ich möchte eigentlich gern da vielleicht in solche Sachen auch investieren, gibt es da, das lehrt ihr wahrscheinlich im Fortuna Lista Bootcamp oder kann ich das klassischerweise auch irgendwo sehen?
Ja, also die Fondsmanager an sich, wer das macht, kann ich nicht sehen, habe ich keine Insights dazu. Ich kann halt sehen, wer der Emittent ist, also wer hat es herausgegeben, von welchem Fondsvermittler kommt das sozusagen, von welcher Fondsgesellschaft. Aber welches Team dahinter steckt, leider nicht. Das wäre jetzt eine wissenschaftliche Studie, aber die fand ich sehr, sehr spannend. Aber grundsätzlich kann ich da auch auf mich selbst vertrauen und brauche auch keine aktiv gemanagten Fonds. Also bei aktiv gemanagten Fonds ist es halt so, dass da wirklich Fondsmanager dahinter sitzen und sich überlegen, welche Aktien kommen jetzt hier in mein Körbchen. Bei ETFs ist es so, das funktioniert automatisiert. Da gibt's ein Regelwerk, welche Unternehmen sind da drin, welche nicht, was müssen die erfüllen. Und das wird dann viermal im Jahr aktualisiert, dass man einfach schaut, okay, erfüllen die noch die Vorgaben oder eben nicht, dann fliegt vielleicht ein Unternehmen auch mal raus, ein neues kommt dazu. Das heißt, ich muss mich damit überhaupt nicht mehr befassen, welches Unternehmen ist da drin und welches nicht, sondern das läuft automatisiert. Ich muss mich nur entscheiden, wie will ich investieren? Will ich in die ganze Welt investieren? Will ich in Industrieländer investieren? Wie viel Technologieanteil möchte ich zum Beispiel haben? Gibt es ein Thema, was mich besonders reizt oder eine Region, die mich besonders reizt, die ich spannend finde, wie vielleicht aktuell Indien oder so? Und dann kann ich so einen Schwerpunkt setzen, meine Anlagestrategie aufsetzen und dann auch tatsächlich mit sehr wenig Geld auch starten. Also theoretisch mit 25 Euro im Monat. Das wird jetzt für die Altersvorsorge nicht reichen, aber theoretisch kann ich ab 25 Euro im Monat starten und setze das einmal auf. Also ich mache mir am Anfang einmal die Mühe, dass ich einmal halt schauen muss, wie will ich das machen, was passt zu mir, wie ist die Gebühren- und Kostenstruktur. Dann lasse ich das über Sparpläne aufsetzen und laufen und da muss ich mich nur noch einmal im Jahr kümmern. Also das ist viel einfacher, als viele denken, hat viel weniger Zeitaufwand.
Genau, das heißt so auch wie bei vielen anderen Dingen, jetzt nicht wahllos loslegen, sondern sich einmal, und das ist, finde ich, ja auch oft der Vorteil von vielen Frauen, was ich erlebe, dass sie sich einmal wirklich auch, sei es um Kommunikation, sei es um andere Themen, einmal damit grundlegend beschäftigen und so diesen inneren Drang haben, auch wenn ich mich mit dem Thema beschäftige, möchte ich es einmal verstehen. Deswegen finde ich auch gerade das Thema ETF so spannend, weil es, glaube ich, für viele klar, ohne Frage ist es eine Hürde und ich kenne das aus meiner eigenen Historie auch noch, so wie ich habe es viel zu lange vor mir hergeschoben, weil ich immer dachte, ich bin das halt nicht. Aber dieses Erfolgserlebnis dann auch zu haben, es einmal verstehen und zu merken, hey, so kompliziert ist es ja gar nicht. Ich investiere jetzt hier wie beispielsweise einmal in euer Bootcamp, habe es dann wirklich grundlegend verstanden und dann lege ich los und kann das Ding dann aber auch laufen lassen, ja, und habe nicht das Daily Doing damit. Und das erlebe ich sehr oft bei Frauen, wie wertvoll diese Aha-Momente dann auch sind, ja, bei Themen, wo sie sich eigentlich so ein bisschen, wo sie Sorge haben, ob das das Richtige für mich ist, ja, so, und Ja, deswegen finde ich, go for it, alle. Ja, bitte.
Absolut, absolut. Und auch vielleicht an all die Frauen, die zuhören und sich denken, ah, das klingt so kompliziert und so weiter. Wenn man sich mal überlegt, und ich glaube, jede Frau hat sich nach ihrem Studium in irgendeinem Bereich nochmal privat spezialisiert. Im Sinne von Gartenarbeit, Skincare oder was auch immer oder die perfekte Reiseplan. Und es, also ich meine, wir lernen ja trotzdem weiter in unserem Alltag so viel. Ich habe Freundinnen, die sind halbe Chemikerinnen mittlerweile, weil die sich so viel mit Retinol und Hyaluron und allen möglichen auseinandersetzen. Aber haben immer noch Angst vor dem Thema investieren. Und also das ist nicht wenig, also das ist nicht schwieriger als so ein Thema, weil da muss ich auch einfach wissen, was sind die Rahmenbedingungen, was ist das Beste, was passt zu welchem Wunsch sozusagen, zu welcher Vorgabe. Und letztendlich kann ich das alles lernen. Und ich erlebe das eher so, viele Teilnehmerinnen, die bei uns sind, dass die danach wirklich eine Leidenschaft dafür entwickeln. Und das finde ich dann so schön, wenn man sich erst denkt, oh, ich habe eigentlich gar keinen Bock drauf, aber ich weiß, ich muss das jetzt machen, ich ziehe das jetzt irgendwie durch. Und dann merkt man, okay, eigentlich ist es gar nicht so schlimm. Und ich lese jetzt auch gerne den Wirtschaftsteil, den lese ich jetzt irgendwie in der Zeitung am liebsten. Ich finde das einfach ja auch schön zu sehen, wenn da so diese Selbstermächtigung kommt, ne? Mhm. Und wenn dann auch viele Frauen sehen, ach guck mal, ich kann das ja doch. Gestern hat mir eine Teilnehmerin auch erzählt, dass sie zur Bank gegangen ist und ihr Berater wollte ihr da irgendwas verkaufen. Dann hat sie ihm ganz, ganz viele Fragen gestellt. Und am Ende hat er sich irgendwie so zurückgelehnt und meinte, ja gut, also ich kann Ihnen jetzt auch nicht mehr helfen, weil Sie können das ja alles selbst machen, was soll ich dann noch tun? Und sie war so stolz, also wirklich, als sie das erzählt hat, mir sind echt die Tränen gekommen, weil sie war auch so stolz vor diesem Moment und sie hat gesagt, das hätte ich mich 2 Monate vorher nicht getraut, nicht im Leben hätte ich gedacht, dass ich den da so an die Wand nagle mit meinen Fragen. Und er am Ende sagt so, okay, also sie wissen ja Bescheid, was soll ich dann noch machen? Ja, fand ich super.
Mega. Und was für eine, vor allen Dingen für eine Selbsterkenntnis für einen selber ja auch. Ich meine, diesen Moment zu haben, das strahlt ja auch auf andere Lebensbereiche dann, ne? So ja. Dieses zu wissen, oh, das habe ich jetzt, ich hätte mir nicht zugetraut, habe ich hinbekommen. Ist ein unheimlicher Boost fürs Selbstvertrauen allgemein. Und ja, ich kann das auch nur immer wieder, also so, das erlebe ich auch bei den Frauen, die sich damit beschäftigen, was für ein Boost es einfach ist, für das eigene Gefühl, mit Dingen umzugehen oder auch Dinge zu bewältigen und sich andere Themen dann natürlich auch noch mehr zuzutrauen. Ja. Sehr, sehr, sehr wertvoll. Und deswegen finde ich, also zum einen müssen wir uns damit beschäftigen, einfach aus den genannten Gründen, finanzielle Abhängigkeit zum einen, aber auch irgendwo eine finanzielle Sicherheit später zu haben. Und gleichermaßen ist es unfassbar wertvoll für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, sich mit Themen auseinanderzusetzen, wo man vorher vielleicht dachte, ist nicht meins, ich glaube, ist mir zu kompliziert. Vielleicht ist es das nicht, ja, vielleicht ist es das einfach nicht. Vielleicht haben wir da einfach nur diese Glaubenssätze immer noch sehr hartnäckig, die wir wirklich ablegen dürfen. Deswegen sehr, sehr inspirierend und sehr, ja, empowernd, auch eure Arbeit, die ihr macht. Jetzt so rein theoretisch, ja, ich bin jetzt total motiviert. Margarete hat hier wirklich nochmal klar gemacht, das ist gar nicht so schwer und Christine hat es nochmal bestätigt, ja. Wie würde das rein theoretisch bei euch ablaufen? Also wenn ich jetzt sage, ich interessiere mich für das Fortunalista Bootcamp, das ist wirklich was ich schon länger angehen muss und ich merke immer wieder, das nervt auch von hinten in meinem Kopf. Wie läuft das ab? Wie kann ich mir das in etwa vorstellen? Wie ist das bei euch aufgebaut?
Also bei uns ist das ein 10-wöchiger Online-Kurs mit regelmäßigen Live-Sessions und Austausch. Und wir fangen an tatsächlich mit dem Thema Mindset auch, weil der Grund, warum sich viele Frauen nicht damit beschäftigt haben mit dem Thema, liegt halt irgendwo im Mindset. Und deswegen müssen wir uns da mal anschauen, was ist denn eigentlich, ja, wo können wir noch unterstützen? Wie können wir unsere Teilnehmerinnen darauf vorbereiten, dass sie die nächsten 9 Wochen sich wirklich mit viel Lust und Freude dem Thema Finanzen und Geld widmen? Und deswegen sprechen wir erstmal über die eigenen Glaubenssätze. Dann sprechen wir über das Rentensystem wirklich ganz konkret. Was brauche ich später? Was wird mir auch monatlich fehlen? Dass man sich das mal ausrechnen kann, dass man auch weiß, wie viel Geld muss ich heute monatlich investieren, um diese Lücke später schließen zu können. Dann haben wir natürlich ganz viele Wissensmodule, dass ich genau weiß, wie funktionieren Aktien, wie funktionieren Anleihen, was sind ETFs. Und das Ganze muss natürlich individuell dann betrachtet werden. Also ich muss mir anschauen, Was ist denn mein Risikoprofil? Was bin ich für ein Risikotyp? Weil viele sagen ja, investieren ist mir zu risikoreich, aber man muss das anders denken. Es gibt für jeden Risikotypen das passende Investment. Deswegen muss ich mir anschauen, was ist denn für mich genau der richtige Weg, dass ich mein Geld vermehre, aber nachts trotzdem gut schlafen kann. Und diesen Weg muss ich einfach finden. Das kann man ermitteln mit Berechnungen, mit Fragen und so weiter. Und dann erstellen unsere Teilnehmerinnen in der zweiten Hälfte tatsächlich ihre eigene Anlagestrategie, die ganz individuell ist und zu ihren Wünschen und Vorstellungen passt. Sei es, dass manche vielleicht auch nachhaltig investieren wollen und gehen dann in die Umsetzung. Und zum Schluss bekommen sie noch Tipps, wie sie dann in den nächsten Jahren und Jahrzehnten das Aktiendepot pflegen und wie sie auch das Geld in der Rente strategisch klug entnehmen. Da ist das Thema Steuern natürlich auch ganz wichtig. Also dieses Wissen hat man dann tatsächlich ein Leben lang. Das darf man auch nicht vergessen, ob man es jetzt bei uns lernt oder sich selbst beibringt. Das habe ich ein Leben lang. Das kann mir niemand mehr nehmen. Und wie du schon sagst, dieses Gefühl, ich weiß und kann meine eigenen Entscheidungen treffen und weiß da Bescheid, das erleben wir auch ganz oft, dass da nochmal eine ganz andere Art von Selbstbewusstsein entsteht.
So wichtig, ja, so wichtig. Und gibt es etwas, wo du sagst, da sollten vor allen Dingen auch weibliche Führungskräfte mehr drauf achten? Vielleicht auch, wenn du erlebst, dass die ja in Teilzeitfalle manchmal ja auch sind?
Ja, also unbedingt nicht vernachlässigen das Thema mit der Rentenlücke, weil wie gesagt, die Rente ist nach oben hin gedeckelt und dann werde ich meinen Lebensstandard nicht mehr halten können. Und dann ein anderes Thema, Teilzeit, das ist natürlich auch ganz wichtig. Teilzeitarbeit bedeutet Teilzeitrente. Also meine Rente, die orientiert sich an dem, was ich vorher verdient habe. Wenn ich wenig verdiene, bekomme ich wenig Rente. Wenn ich halb so viel verdiene wie vorher, bekomme ich nur noch halb so eine hohe Rente, wie die, mit der ich sonst gerechnet hätte vielleicht. Und da vielleicht auch noch ein ganz wichtiger Punkt, sich mal anzuschauen, wie kann ich das denn trotzdem steuern, dass meine Altersvorsorge trotzdem safe ist. Also wir hatten mal eine Zahnärztin auch, die saß wirklich so mit Baby im Arm vor mir, vor Zoom und meinte, ja, jetzt ist sie finanziell von ihrem Mann so abhängig. Und dann habe ich ihr gesagt, naja, der Mann kann ja einfach die ETF-Sparpläne und die Altersvorsorge machen und da einzahlen. Und das haben die dann auch so gemacht, weil man darf nicht vergessen, dass das ja ein gemeinsames Kind ist, was da auf die Welt gebracht wurde. Und dementsprechend ist natürlich auch wichtig, dass da auch die Frau abgesichert ist. Und ich persönlich kann mir nichts Romantischeres vorstellen als ein Partner, der sagt, ich will, dass du finanziell abgesichert bist, auch wenn ich mal nicht mehr da bin. Mhm. Ne, weswegen auch immer. Also von daher ganz, ganz wichtig, sich mal wirklich durchrechnen, was wird mir später im Alter fehlen, auch wenn ich jetzt gut verdiene. Und vor allem sich auch mal anschauen, bin ich vielleicht Opfer der Lifestyle-Inflation geworden, dass mit meinem höheren Gehalt auch meine Ausgaben gestiegen sind, dass dann die Klamotten teurer geworden sind, die Restaurantbesuche sind teurer geworden und dass ich das priorisiere. Da hatte ich gestern auch erst ein Gespräch mit einer Teilnehmerin, die gesagt hat, ich habe immer gedacht, ich habe ja kein Geld zum Sparen und zum Investieren, bis ich dann gesehen habe, ich gebe das halt einfach alles aus. Und dann war bei ihr so dieser Switch, dass sie gesagt hat, wenn ich spare und investiere, dann gebe ich das Geld ja für mich aus. Und nicht für andere Dinge. Und das hat ihr dann auch geholfen zum Beispiel.
Das ist gut, ja. Ich gebe es ja trotzdem aus, aber eben als Investition, ne?
Für mein späteres Ich, ja.
Für mein späteres Ich, sehr gut. sehr cool. Gibt es irgendwas, was du dir vielleicht auch gewünscht hättest, als du vor 13 Jahren, also bist selber drauf gekommen, aber hättest du dir vielleicht auch vor 14 Jahren mal von irgendwem Wink mit dem Zaunfall gewünscht?
Ja, das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Ja, weil ich habe tatsächlich auch mein Leben lang irgendwie immer gearbeitet, immer irgendwelche Jobs gehabt, auch neben der Ausbildung gearbeitet. Also ich habe immer geschaut, dass ich irgendwie Geld habe, auch wenn es sehr, sehr knapp war. Aber ich glaube, diese 25 Euro im Monat, die hätte ich auch zum Investieren noch irgendwie gehabt. Wobei damals, muss man sagen, war das gar nicht möglich, mit 25 Euro monatlich zu investieren. Das gibt es noch gar nicht so lange. Als ich angefangen habe, dann war das Minimum 50 Euro, die man investieren konnte. Und damit habe ich auch gestartet. Also ich wünschte mir grundsätzlich, dass wir alle mehr über Geld sprechen. Weil wir müssen das auch in diesen privaten Bereich auch reinbekommen. Weil wir sehen es ja, es ist nicht in der Schule. In der Gesellschaft ist es immer noch Tabuthema. Also einfach sich mal trauen, über Freundinnen zu sprechen, einfach sagen, hast du irgendeinen Spartipp für mich? Ja. Wie sparst du eigentlich? Was ist deine Sparquote? Man muss da ja nicht konkrete Zahlen auf den Tisch legen, aber einfach anfangen, dieses Thema mal ins Umfeld zu bringen. Und dazu vielleicht auch noch eine letzte Anekdote. Wir haben bei uns im Kurs ein Speed-Dating in der ersten Session, wo sich die Teilnehmerinnen untereinander dann so in drei Gruppen kennenlernen. Und dann waren da tatsächlich zwei beste Freundinnen, die in einer Gruppe waren, die da beide saßen, den Kurs zur gleichen Zeit gebucht haben und es voneinander nicht wussten, dass sie sich überhaupt fürs Thema Geld und Finanzen interessieren. Beste Freundinnen. Also da sieht man mal, wie wichtig es ist, dass gerade wir Frauen wirklich uns trauen, den Mund aufzumachen und zu sagen, ich interessiere mich übrigens gerade für Finanzen, ich lese da gerade was, interessiert dich das Thema vielleicht auch? Ja. Wollen wir uns mal dazu austauschen?
Da Thema Neid und Scham, ne, kommt da wieder vor, selbst bei der besten Freundin, ne? Also und in der Regel ja nicht bös gemeint, aber weil wir es einfach nicht gelernt haben, ne?
Ja, ja, absolut. Beispiel.
Wow. Ich habe noch drei letzte Fragen an dich, Margarete. Mhm. Dein Lieblingsort zum Arbeiten. Ich weiß, du bist auch immer gern mal in der Welt unterwegs.
Tatsächlich mein Homeoffice, also muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich liebe es, ich gehe morgens aufs Laufband und kann dann manchmal noch nebenbei so Mails abarbeiten, also ich habe so ein Walking Pad und am liebsten tatsächlich im Homeoffice.
Wir auch. Das letzte Buch, was du gelesen hast, was Finanzen oder was anderes?
Oh Gott, was war das letzte Buch, was ich gelesen habe? Das war kein Finanzthema. Das ist jetzt peinlich. Ich schaue mal ganz. Ich schaue mich gerade in meinen Bücherregal.
Liest du wahrscheinlich die ganze Zeit.
Ja, ich also
Artikel
ja,
nicht, alles.
Ja, ich lese wenig Bücher. Ach ja, ich weiß es. Die Tiefschlafformel, ein Sachbuch, wie man schnell in die Tiefschlafphase kommt. Mhm. Waren einige gute Tipps drin. Ich weiß nicht mehr, wer es geschrieben hat, aber das fand ich ganz gut. Ich bin auch eher so ein Sachbuchtyp, aber ab und zu gönne ich mir auch so einen Roman, um den Kopf frei zu kriegen. Mhm. Aber stimmt, es war ein Sachbuch, die Tiefschlafformel. Ja.
Gut. Vielleicht braucht jemand den Impuls gerade. Ja. Tiefschlaf ist, glaube ich, also immer was glaube ich, was wir unterschätzen, vielleicht auch das.
Ja.
Eine Sache, die sich sofort entspannt.
Eine Sache, die mich sofort entspannt. Tatsächlich starte ich morgens meistens mit einem Matcha im Bett. Und ja, das ist für mich so ein sanfter, guter Einstieg. Ansonsten ein Spaziergang, ganz langweilig, wirklich ein Spaziergang oder Sport machen, raus an die frische Luft, Fahrrad fahren, also alles, was dann so ansonsten draußen stattfindet.
Das sind die einfachen
Weg vom Bildschirm.
Ja, weg vom Bildschirm, die einfachen Sachen, so die vermeintlich einfachen Sachen, die wir aber oft viel zu wenig machen, ne? So spazieren gehen und so weiter. Vielen, vielen Dank, Margarete. Ich glaube, die Message ist hoffentlich nochmal klar geworden. Kümmere dich bitte oder check nochmal wirklich, wie sieht's mit deinen Finanzen aus. Es gibt genug Möglichkeiten, da wirklich direkt noch heute damit zu starten und da aufzuräumen, das Ganze wirklich zu klären und vor allen Dingen auch mit dem großen Wert einfach ein anderes Gefühl fürs eigene Leben auch zu haben. Also vielen, vielen Dank, Margarete, dass du zu Gast warst.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht.
Dankeschön. Also bis ganz bald.